Herzlich willkommen beim Tiltrust Podcast. Mein Name ist Carsten Vossel und mein Gast ist Frank Sauber von der Sekunet zum Thema Cybersicherheit in Industrieanlagen. Diejenigen, die den Tiltrust Podcast schon länger verfolgen, werden sich vielleicht fragen, wo ist die nette und sympathische Stimme von Franziska Bock? Franziska ist dem Ruf einer neuen und spannenden Herausforderung gefolgt und hat die Moderation vertrauensvoll in meine Hände gelegt. Ich hoffe, dass ich einigermaßen in diesen Fußstapfen reintreten kann und werde mein Bestes geben, das in die Zukunft zu führen. Vielleicht kurz zu mir. Mein Name ist Carsten Vossel und ich bin Inhaber und Geschäftsführer der CC Vossel GmbH, mit der wir seit vielen Jahren Mitglied im Teletrust sind. Themen wie Sicherheitsstrategien, Penetration Tests und der sichere Betrieb kritischer Systeme gehören zu meinem Alltag. Im Teletrust sind wir unter anderem im Arbeitskreis Stand der Technik aktiv und schätzen vor allem den guten Austausch untereinander. Doch damit genug zu mir. Lieber Frank, auch du bist schon seit vielen Jahren in der Branche aktiv. Ich habe irgendwo herausgefunden, so über 25 Jahre. Ich bin jetzt 27, von daher gehören wir schlimmstenfalls zu den alten Eisen. Es soll ja positiv werden. Insoweit habe ich viele spannende Dinge gefunden. Ich habe spannende Firmennamen gefunden. Ich habe spannende Positionen gefunden und habe so ein bisschen Angst, dass ich das Wichtigste vergesse. Insoweit würde ich dich vielleicht einfach kurz bitten, mal unseren lieben Zuhörern etwas über dich zu erzählen.
Ja, vielen Dank erstmal fürs Dabeisein. Also alte Eisen, sagen wir mal erfahrene Eisen, ist vielleicht, fühlen wir uns
viel besser. Damit. Danke.
Ja, fühlen wir uns besser. Ja, ich habe bin schon ein paar Jährchen in der Industrie. Ich habe über 25 Jahre in der Halbleiterbranche verbracht, habe meine Karriere mal, wie man das oft in Deutschland so macht, im Hause Siemens Halbleiter Infineon begonnen. Bin jetzt seit 5 Jahren bei der Sekunet, aber auch in meiner Halbleiterzeit sich schon begonnen, mit Security, Cybersecurity, Hardware Security zu beschäftigen. Bin jetzt bei der Sekunet verantwortlich für den Vertrieb, für die Division Industrie. Also genau die Themen, über die wir uns jetzt unterhalten werden.
Super. Ja, schön, dass du dabei bist. Genau, du hast ja gerade auch noch mal kurz gesagt, du bist bei der Sekunet aktiv. Und genau, auch die Sekunet ist natürlich sehr aktiv dabei, im Teletrust, in den Arbeitskreisen mitzugestalten, sich untereinander auszutauschen. Insoweit immer auch eine spannende Adresse, wenn es um diese ganzen Themen geht. Und schön, dass ihr als Mitglied dabei seid. Wir hatten ja im Vorfeld vom Teletrust aus eine Umfrage gemacht. Welche Themen könnt ihr euch vorstellen? Worauf habt ihr Lust, in einem Podcast ja miteinander ins Gespräch zu kommen? Und von euch kam relativ schnell die Rückmeldung, ja, wir haben das Thema Cybersicherheit in Industrieanlagen. Für mich ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie siehst du das? Welche Entwicklungen und Trends gibt es in dem Bereich? Und wie können Unternehmen darauf reagieren?
Ja, es ist, sagen wir mal, vielschichtig. Man hat auf der einen Seite, was passiert, generell Industrieanlagen. Die Industrieanlagen werden komplexer, die Installationen werden komplexer, die Digitalisierung nimmt zu. Im gleichen Maße gibt es aber den Fachkräftemangel. Das heißt, es gibt einfach zu wenig Mitarbeiter, Menschen, die die Unternehmen begleiten und die vielleicht auch, sagen wir mal, den Maschinenbau im Bereich Cybersecurity oder IT als Arbeitgeber auch sehen. Also das ist ein Trend, der dann für die Digitalisierung brauche ich eigentlich mehr Arbeitskräfte. Die Komplexität erhöht natürlich damit auch Einfallstore für die bösen Buben. Jeder offene Port ist ein offenes Eintrittstür. Also das wird zunehmen. Und damit habe ich schon mal ein Problem, dass sich die Komplexität zunimmt. Ich muss gleichzeitig auch Kosten mir, also ich muss das einplanen, dass ich brauche mehr Kosten für die Fachkräfte, für die Betreuung der Digitalisierung. Wenn die Leute nicht habe, habe ich auch ein Wissensgap. Mhm. Also ein Wissensgap nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Ich brauche halt Cybersecurity-Experten Zugriff. Und was weniger wird, aber ich habe auch ein Mindset, dass es mich auch betrifft. Und da können wir später noch dazu kommen, aber gerade die Industrie oder die, sag mal, OT oder die Industrie, das ist ja nicht IT. Mich betrifft es ja gar nicht. Das ist ja nur diese E-Mail-Clients und diese Sachen. Und der Produktionsleiter und der IT-Chef, die haben schon noch ein unterschiedliches Mindset. Also es ist durchaus ein vielschichtigeres Thema.
Auf jeden Fall, ja, ja. Was ich mal mitbekommen hatte, ist, glaube ich, auch immer noch sehr stark unterschiedlich von der Unternehmensgröße. Ich hatte mal ein Unternehmen, die ich auch im Bereich Sicherheit beraten wollte, die meinten, ja, ist irgendwie ein schwieriges Thema, wo ich dann meinte, ja, was passiert denn, wenn bei euch mein System 3 Tage ausfällt? Und es kam ein kleines Grinsen. Ja, dann nehmen wir Papier und Stift und dann läuft das weiter. Wir hatten das letztens erst und bei kleinen Unternehmen ist das vielleicht auch noch möglich, aber ab einer gewissen Größe sehe ich da natürlich ein Riesenproblem und denke auch, genau wie du schon gesagt hast, Digitalisierung hält Einzug in die Produktion und spätestens, wenn die Maschinen natürlich in dieser Abhängigkeit stehen, kann ich noch so viel Papier nehmen, es wird nicht mehr weiterhelfen.
Ja, also es gibt klaren Gefälle zwischen, wenn wir mal die Fortune 500 Firmen auf der einen Seite und die kleine Firma am anderen Ende. In den großen Firmen habe ich meistens genügend ist vielleicht falsches Wort im Bereich Cybersecurity, IT, genügend habe ich meistens nie, aber ich habe IT-Kompetenz, ich habe OT-Kompetenz, ich habe ein Risk-Management, ich habe ein Compliance, ich habe größere Abteilungen, die sich damit beschäftigen. Und was wir schon erleben, da wird sehr oft ein sehr aktives Risk-Management gemacht und auf Basis des Risk-Management wird dann entsprechend investiert und abgewägt. Das heißt nicht, es gibt genügend Beispiele, dass da keine Cybervorfälle passieren, aber zumindest wird aktiv schon Gedanken gemacht, was ist denn wie kritisch? Ja, weil nicht alles, was gehackt wird, ist gleich kritisch. Mhm. Das haben, wenn ich aber diesen, sagen wir mal, Fortune 500 Bereich verlasse, wird es schon deutlich anders. Und wie klein die Firma wird einfach die Möglichkeit der Ressourcen deutlich geringer. Und das ist sicherlich ein Dilemma, weil der Fachkräftemangel auch das Geld. Ich muss eben Teile für dieses Resilienz einplanen in meinen Businessplan. Da findet man auch noch, ja, mich betrifft es ja nicht. Also ein großes Chemieunternehmen, eine große Bank, die hat auf dem Schirm, dass ich Angriffspunkt eines Hackers werde. Die kleine Firma, sage ich mal, irgendwo auf dem Land sagt, ich bin ja da nicht interessant. Das ist ja nicht zielgerichtet, wie Angreifer angehen. Das können Bots sein, die agieren. Es ist ja unterschiedlich Dinge. Und ein Ransomware-Angriff, ja, die Lösegeldsumme beim Kleinunternehmen ist vielleicht ein bisschen kleiner, aber ist genauso attraktiv zur Not.
Also der Schaden im Unternehmen selber ist auf jeden Fall prozentual mindestens genauso schlimm für auch ein kleines Unternehmen. Und wenn das erstmal steht und wenn man dann auch die ganzen Aufräumarbeiten hat, wenn man erstmal an den Punkt ankommt, dann ist schon wieder viel Zeit vergangen. Insoweit ist das ein wirklich schwieriges Thema. Wir hatten im Vorgespräch schon mal so ein bisschen auch darüber gesprochen, warum das gerade auch im Bereich von Industrieanlagen so komplex ist. Und da hattest du sehr schön schon mal aufgezeigt, dass natürlich die Zyklen in der Industrie und in der Produktion ganz andere sind. Aber ich möchte es gar nicht vorwegnehmen. Von daher vielleicht diesen Bogen spannen, warum es eben doch etwas anderes ist, als den Desktop-PC zu schützen mit all seiner Infrastruktur, sondern warum und was ist denn da besonders?
Historisch kommt aus der Industrie erstmal, die Produktion muss laufen. Also es muss operativ funktionieren. Und das Thema Sicherheit, also im Englischen ist Security und Safety 2 Namen. Im Industriebereich ist als erstes mal Safety. Der Roboterarm darf niemand erschlagen oder sonst irgendwas. Und da sind die richtigen ausgelegt worden. Das nächste ist, eine Maschine hat einen ganz anderen Lebenszyklus. Also erstmal vom Design, bis es wirklich ans Band geht. Also eine nagelneue Maschine hat eine Technologie, die ist 5 Jahre alt. Weil sie da halt entwickelt wurde, dann wird sie vom TÜV überprüft, dann wird es ein Sicherheitsanwendung und so weiter. Das heißt, bis das dann entsprechend wirklich abgenommen wird, installiert wurde, ist das halt ein Zyklus. Das ist jetzt mal gar kein Vorwurf, sondern es ist einfach reine Tatsache, weil wir einfach, das muss halt funktionieren, getestet werden etc. Das ist ein leicht anderer Zyklus in der IT, wo ich in Monatspatches denke und dann Update etc. Man braucht nur an unsere Wenn ich jetzt mal ein plattes Beispiel nehme, das iPhone nehme, wo jeden Monat ich irgendwas, das ist ein ganz anderer Zyklus. Jeder Eingriff der Software, aber eine Maschine hat automatisch wieder ein Safety, hat vielleicht ein Zulassungsthema, das geht nicht so einfach. Ja? Das ist das Nächste. Ein IT-Produkt hat eine Laufzeit von 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre wohl eher selten. Eine Maschine kann da 20, 30 Jahre stehen. Die sollte auch stehen. Die fräst irgendwie Teile. Die hat vor 30 Jahren Teile gefräst und die kann auch noch 20 Jahre weiter Teile fräsen. Natürlich gibt es neue Maschinen, digitale Maschinen. Aber man findet halt einen ganzen Komplex von vielleicht noch Assembler, von DOS, Mikroprozessoren, Mikrocontrollern, Windows 7, Windows NT, Linux, alles Mögliche. In der IT, ich bin jetzt mal ganz platt, gibt es eine Intel- oder NVIDIA-Architektur, gibt es Linux oder Windows. Das ist natürlich zu platt gesagt, aber die Architekturvielfalt ist schon weniger. Patches ist üblicher. Und das ist schon eine deutliche Diskrepanz zu dem, was in einer sehr langlebig ausgelegten Industrie.
Ja, auf jeden Fall ein spannender Einblick. Ich habe gerade überlegt, weiß aber auch gar nicht, ob die Frage oder der Gedanke sinnvoll ist. Wir haben da ja auch eine große Veränderung im Bereich von Autos eigentlich mitbekommen. Ne? Ich meine, früher, wenn überhaupt Software in einem Auto war, wurde sie mal bei einer Inspektion oder in irgendeinem Zyklus eventuell manuell geupdatet. So kenne ich das zumindest noch. Und heute ist es ja so, man steigt in sein neues Auto ein und gegebenenfalls wurde, ähnlich wie beim iPhone, die letzte Nacht ein neues Update eingespielt. Und da haben wir ja auch Themen wie Safety und Security. Denkst du, dass so etwas denkbar ist, zumindest zukünftig bei den Maschinen? Oder siehst du da noch eine sehr starke Trennung, weil es einfach zu sicherheitskritisch vielleicht auch ist in der industriellen Produktion?
Das ist natürlich genauso möglich. Ich muss das halt genauso wie in der Automobilindustrie. Man findet in der Automobilindustrie, da sind wir selber auch aktiv, Public Key Infrastruktur, Schlüsselmanagement, kryptografisches Schlüsselmanagement. Weil ich muss sicherstellen, und das muss der Autohersteller auch, es ist nicht einfach, ich habe da mal eine Software drauf gespielt, sondern er muss sicherstellen, dieses Auto zu diesem Zeitpunkt, autorisiert von diesem Menschen, hat jetzt diesen Firmware-Update bekommen. Mhm. Und wenn ich einen Unfall gebaut habe, nehmen wir mal Beispiel Gewährleistung, und ich kann das nicht nachweisen, geht das Haftungsthema los. Also ich muss das ganz klar, das heißt, das ist neben dem reinen Übertragen der Software, habe ich im Hintergrund einen kryptografischen Prozess, der sicherstellt, dass autorisiert dieses Fahrzeug freigegeben das und das macht und tut und darf und nicht tut. Das in selber ist im Maschinenbau natürlich genauso möglich, aber auch da, und das sehen wir noch heute zu wenig, Disclaimer Vertrieb, ja, können da gerne helfen, aber natürlich muss ich digitales Schlüsselmanagement auch berücksichtigen, dass auch ich dann sicherstellen kann, diese Maschine von diesem Menschen an dieser Zeit hat dieses Update bekommen, das ich dann auch hinterlegen kann. Und da wird es ja auch, das ist der Weg, wo es auch hingehen muss, weil der Fachkräftemangel wird nicht weniger werden, der wird eher zunehmen, weil die Digitalisierung auch zunehmen wird. Das heißt, dieses Gap, was wir heute sehen, ist aus unserer Ansicht, wird eher noch größer. Das heißt, die einzige Möglichkeit, nachdem wir die Digitalisierung ja nicht zurückdrehen wollen, sondern die hat ja genügend Vorteile, geht nur in der Kombination mit einer Automatisierung. Und deswegen geht ja dann auch der Gesetzgeber jetzt dazu und verschärft die Richtlinien, um entsprechend das dann zu gewerkstelligen, dass eine Digitalisierung dann auch eine vertrauenswürdige Datenbasis gibt. Weil die Datensouveränität, das ist ja dann das Schlüsselwort dahinter. Ob es jetzt ein Auto ist oder eine Maschine oder was immer es ist.
Vielen Dank auf jeden Fall für den Ausblick zu den Richtlinien. Da gibt es ja momentan auch etwas Neues, die NIS 2. Und kannst du uns dazu mehr Informationen geben? Was bedeutet das überhaupt? Wen betrifft das bestenfalls? Und was ist zu?
Also der NIS 2 ist die Nachfolgerichtlinie zur NIS 1. Die NIS 1, umgesetzt in deutsches Recht des IT-Sicherheitsgesetz 2.0, betrifft heute weitestgehend Kritisunternehmen. Das betrifft so knapp 2000 Unternehmen in Deutschland im Rahmen der kritischen Infrastruktur. Die NIS 2 geht da deutlich weiter, sowohl was die Unternehmensgröße angeht oder Kleinheit, je nachdem, und auch weitergehende Branchen. Also nicht die Versorger, das verarbeitende Gewerbe, das Banken, Finanzwesen, Gesundheitswesen. Also es sind deutlich mehr Branchen und wird in dem Fall fast bis zu zwischen 20.000 und 30.000 Firmen in Deutschland betreffen. Das Ziel dahinter ist aber, und ist die ganzheitliche Sicherheit der Unternehmen zu verbessern. Mhm. Was dahinter steckt, was brauche ich dazu, dass ich ganzheitlich mir überlege, nutze ich den Stand der Technik? Und da gibt es ja auch durchaus Abhaltungen im Teletrust, wo man sich Gedanken macht und Firmenhinweise gibt. Was heißt denn jetzt das genau? Weil der Gesetzgeber ist da eher ein bisschen vage. Was bedeutet es weiter? Ich brauche ein aktives Risikomanagement. Da kommen wir sicherlich auch noch da. Das heißt, ich brauche technische und organisatorische Maßnahmen, die ich implementiere. Ich habe eine Meldepflicht. Also es ist nicht mein Privatvergnügen dann mehr, wenn jetzt da ein Cyberangriff, sondern ich muss es melden.
Ja.
Und was sich auch ändern wird, ist die Lieferkette. Das heißt, ich muss mir auch über meine Zulieferer Gedanken machen. Da werden wir sicherlich dazu kommen, weil da werden wir dann in die Industrieanlagen und den Maschinenbau kommen, die eigentlich erstmal noch nicht von der NIS 2 betroffen sind. Unmittelbar.
Unmittelbar, ja. Mhm. Genau, ich setze noch mal kurz einen Punkt weiter vorne an. Kritisch zumindest für die Zuhörer, die sich vielleicht mit diesem ganzen Thema noch gar nicht groß beschäftigt haben, steht eben, du hattest es eben auch schon nochmal ausgesprochen, kritische Infrastruktur. Das ist, glaube ich, erstmal für jeden einfach greifbar, wenn man Richtung Gesundheitswesen, also Krankenhäuser, wenn man Richtung Verkehr, wenn man Richtung Telekommunikation geht. Das sind eben wichtige, wesentliche, Bereiche, die eben für das Leben in unserer Gesellschaft notwendig sind, dass dort eben keine Krisen passieren. Und dort gibt es eben schon immer Vorgaben. Aber du hast ja schon sehr schön ausgeweitet, dass das jetzt im Grunde genommen weiter ausgeweitet wird, dass eben noch mehr Industrien dabei sind. Und vielen Dank auch nochmal für den Werbelink zum Stand der Technik, weil das ja auch schon in einem Podcast vor dieser Folge behandelt wurde. Insoweit immer ganz schön, wenn man nochmal so Verknüpfung hat. Meine Sorge ist ja so ein bisschen, aber vielleicht hast du einen anderen Gedanken dazu, gerade auch was diese Lieferketten angeht, dass das eine gewisse Überforderung mit sich bringt. Also natürlich, ich komme und wir beide kommen aus dem Bereich IT-Sicherheit und ich begrüße das natürlich total, weil ich glaube, es ist notwendig, dass Unternehmen hier auch in die Pflicht genommen werden. Auf der anderen Seite sehen wir, die letzte Bitkom-Studie war, glaube ich, roundabout 145.000 fehlende Fachkräfte im IT-Markt. Wo ich mich natürlich frage, wie sollen die Unternehmen das überhaupt schaffen?
Ich glaube, da haben wir zwei Dinge. Das eine ist das Thema Bürokratie und das andere ist die vernünftige Auswahl der Lieferanten in der Kette. Über die Bürokratie, glaube ich, kann man endlos streiten. Weiß nicht, ob das hier tun sollten. Ich glaube aber, dass Cybersecurity schon eine gewisse Art von Bürokratie braucht, genauso wie Qualitätsrichtlinien in der Produktion eine gewisse Bürokratie brauchen. Ich muss mich halt an gewisse Richtlinien halten, gewisse Qualitätsvorgaben machen, gewisse Patches regelmäßig einstellen etc. Da kommt die Welt eben zusammen. Was die Maschinenbau und die Anlagenbau auch interessant, neben der NIS-2-Richtlinie, die es ja auf der europäischen Ebene seit letztem Jahr schon gibt, die jetzt dann umgesetzt wird in das Umsetzungsgesetz in den verschiedenen Ländern der EU, was geplant wird für Oktober 24. Das ist alles NIS, das ist eine europäische Richtlinie, die, wie gesagt, in Ländergesetze bis zum Herbst 24 umgesetzt werden soll. Eine zweite Richtlinie, die aber da für den Maschinenbau und den Anlagenbau mit reinspielt, ist der sogenannte Cyber Resilience Act. Der Cyber Resilience Act betrifft Geräte, die in irgendeiner Form am Internet hängen, mal so ganz platt. Und geht in die Entwicklung dieser Geräte. Da fallen Geräte an, die wir zu Hause haben, irgendwelche Thermostate, Smart, irgendwas, wie auch immer. Betrifft aber natürlich auch Maschinen, Software, Hardware etc., die im Internet sind. Und da ist mal ganz platt gesagt, Name Security by Design und Default. Also Design bedeutet, ja, ich habe zum Beispiel, ich habe ein Passwort drin, kann aber das Passwort 0000 einsetzen, was ja so berühmt ist. Dann habe ich zwar Security by Design prinzipiell gemacht, aber nicht by Default, weil ich trotzdem noch schwache Passwörter verwenden kann.
Ja.
So die Grund- und dieses Gesetz, Cyber Resilience Act, soll von der EU verabschiedet werden, auch das auf einer europäischen Linie noch vor der Europawahl. Man ist sich prinzipiell einig, muss aber noch der Stempel drauf. Das Bestreben ist, dass das passiert. Und dann kommen diese beiden Welten zusammen. Dann hat nämlich jemand, der eine Maschine baut, ist vielleicht nicht von der NIS2 betroffen, liefert diese Maschine aber in ein Kraftwerk. Und der Kraftwerksbetreiber ist von der NIS2
betroffen. Ja.
So. Und der hat gemäß der NIS2-Vorgabe schon die Aufgabe, sich Gedanken über seine Lieferkette zu machen. Mhm. Und was baut er da ein? Und dann, und das wird passieren, und wenn ich den VDMA als Maschinenbauinstitut da zitiere, wahrscheinlich kommt diese Vorgaben über die Industrie dann schneller als über das Gesetz, dann werden NIS2 betroffene Firmen in ihre Lieferantenbedingungen gewisse Zertifizierungen von den Lieferanten verlangen, was sie in anderen Bereichen heute auch schon tun. Das wird aber halt zum Thema Cybersecurity kommen. Und damit verwebt sich das Ganze. Das ist eigentlich vom Security-Ansatz durchaus zu begrüßen. Wie gesagt, wie weit es dann die Politik in die Bürokratie umsetzt, ist eine andere Frage. Aber vom Grundsatz ist das eigentlich so, wie wir machen. Also wäre das eigentlich vom Grundsatz richtig.
Ja, nur für mich zum Verstehen nochmal, kann ich mir das ähnlich vorstellen. Die Automobilindustrie oder der Verband der Automobilindustrie hat ja auch einen eigenen Standard, die T6, ins Leben gerufen. Und da ist es ja so, dass die großen OEMs, die Lieferanten dann auch damit verpflichten, dort entsprechend sich zu rüsten und Maßnahmen umzusetzen. Siehst du das so ähnlich, dass im Grunde aus der Industrie heraus dann eben die Vorgaben kommen, auch wenn es letztendlich ja über die NIS2 dann schon die rechtliche Grundlage gibt, oder bin ich gerade auf einem völlig falschen Weg?
Nee, das ist durchaus zu vergleichen, weil die Automobilindustrie, wir hatten ja vorhin schon den Vergleich mit der Software, die ist da sicherlich einfach schon ein bisschen weiter, weil natürlich ein Auto eine Maschine ist, die auch Menschenleben gefährden kann, wenn da was ist.
Sehr wohl,
ist,
ja.
Und damit ist der Druck natürlich per Default einfach ein bisschen höher. In der Automobilindustrie, die folgen der Norm der ISO 21434. Und mal ganz grob, im Maschinenbau ist es diese Norm IEC 62443. Hat gewisse Ähnlichkeiten, ist dann halt eine Norm, die eher auf den Maschinenbau zugeschnitten wird und die auch unter anderem der VDMA als Verband postuliert, dass das eigentlich die Norm ist, an dem man sich halten soll. Und dann ist man sehr nah an dem, was über das kommende Gesetz der Cyber Resilience Act dann auch gemacht wird. Aber das kann man dann durchaus vergleichen. Das ist halt nur eine andere Branche.
Ja, okay, danke dir. Ich habe jetzt gerade den Gedanken, wo wir schon so viel über Automotive sprechen. Viele Dinge werden ja erstmal in den Luxusautos eingebaut und werden dann so langsam runtergebrochen, sodass sie dann auch in der Mittelklasse und in der unteren Klasse ankommen. Glaubst du, dass das hier ähnlich funktionieren wird, dass erstmal die großen Unternehmen anfangen mit der Umsetzung und das kleine eher hinten ran rutschen? Oder glaubst du, dass alle gleich auf versuchen jetzt zumindest? Weil der Gesetzgeber gibt es vor, aber die Frage ist auch da wieder, wie machen, wenn nicht die Fachleute stehlen, in Anführungsstrichen?
Ja, also das wird natürlich nicht gleich sein. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, große Firmen haben da meistens eher Mittel, mehr Awareness. Aber ich glaube, was auch wichtig ist, was auch passiert wird durch diese Gesetzgebung, die jetzt Einzug hält, also der Industriebereich wird einfach durch das Thema durch Cybersecurity stärker reguliert. Oder überhaupt mal begonnen zu regulieren, was er bis jetzt
nicht tut.
Damit wird aber das Thema Cybersecurity nicht nur ein Risiko-Investment-Case, sondern es wird ein Compliance-Case. Mhm. Weil natürlich verbunden mit diesen Gesetzen auch Strafen und Haftung bis in die Geschäftsführung hinein zusammenkommt. Das heißt, der IT-Chef kriegt plötzlich Flankenschutz vom Compliance Officer oder vom Wirtschaftsprüfer, sagt, ich muss im Rahmen meines Geschäftsberichts, meiner Wirtschaftsprüfung, die ich vorfüllt, meine Unternehmensrisiko zeigen. Ja, also bin ich in einem Flutgebiet, habe ich einen Blitzeinschlag etc. Das ist ja bekannt. Aber ich muss jetzt dann auch Cybersecurity-Gesetzesvorgaben erfüllen. Und damit habe ich ein Compliance-Thema und damit wird Cybersecurity per Gesetz zur Chefsache. Per Business sollte es eigentlich schon längst sein. Ja, ich habe dem Beispiel von letzter Woche, der Batteriehersteller Varta hat einen Cyberangriff, ist nachzulesen, public, ich zitiere einfach nur, was in public ist. Es sind 5 Produktionsstätten betroffen, sind 4.200 Leute, die nach Hause geschickt wurden. Die haben offensichtlich den Notfallplan, wenn ich das aus Augsburg allgemein richtig gelesen habe, was schon mal gut ist. Aber das sind einfach sofort Auswirkungen. Heute kann man das noch quasi als das Unternehmensrisiko-Kostenblock sehen. Aber warum gibt es gewisse Branchen, die über die Gesetze getrieben werden? Weil die halt eine gesellschaftliche Relevanz haben. Diese Branchen, die genannt werden, Energiebranche, Trinkwasserbranche, Abwasserbranche, Verkehr, Bankwesen, Finanzmarkt, das sind die wichtigsten Branchen, die jetzt da von den NIS II rum sind. Das sind einfach Branchen, die für uns relevant sind.
Absolut, absolut, ja.
Und so spielt das, glaube ich, zusammen.
Ja, wie schätzt du das ein? Weil da hatten wir schon mal eine wilde Diskussion. Du hattest ja eben schon auch sehr gut beschrieben, dass es ja auch dann in der Lieferantenkette Notwendigkeiten gibt und dann eben auch nicht nur die Bank oder das Krankenhaus entsprechend verpflichtet ist, sondern dass dann eben auch die Zulieferer dort mit in die Pflicht genommen werden. Und da war zumindest in der Diskussion, die wir geführt haben, so ein bisschen die Sorge, dass das für kleinere Unternehmen, und jetzt ist ja zumindest mal in Deutschland schon der Markt so, dass wir den überwiegenden Teil noch einen Markt haben von kleinen und mittelständischen Unternehmen, die unsere Wirtschaft tragen. Da war, wie gesagt, unsere Sorge so ein bisschen, wie wollen die denn das schaffen? Bei den Großen, agreed, ja, das ist wichtig, das ist gesellschaftlich, die müssen das tun. Bei den Kleinen, die dann eben in der Kette mit dabei sind, die müssten das ja dann auch tun, aber wie machen?
Versuche ich jetzt mal von außen ein bisschen zu sprechen. Das bedeutet ja aber für alle Firmen, um die es da geht, also auch nicht nur den deutschen Mittelstand, das bedeutet auch den chinesischen Mittelstand oder. Ja? Also, und ich glaube, man kann es so sehen, wie schaffe ich das denn? Das muss aber, egal wo die Firma herkommt, wenn sie in Europa das verkaufen will oder wenn sie an ein, bleiben wir mal beim Kraftwerk einverkaufen will, das genauso tun. Ja, da kann man sagen, wer macht es denn der chinesische Startup? Wie geht dann das? Ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, dass wir viel zu lange schon über diese gesetzliche Richtlinie sprechen. Was wir eigentlich und was die Firmen im Kopf haben müssen, ist, das Problem ist nicht die Richtlinie und das Problem ist nicht die Bürokratie. Das Problem ist der böse Bube, der meinen Laden zumachen will oder von mir Geld haben will.
Da bin ich bei dir, ja.
Ja. So, das ist das Problem. Und wenn das in den Köpfen drin ist, dass ich mich dagegen wehre, indem ich ein Risikomanagement habe, dass ich weiß, was sind denn meine kritischen Assets, dass ich eine vernünftige Separierung in meinem Netz habe. Wo ist mein Backup? Weil klar, ein Ransomware-Angriff, wenn er das Backup hat, habe ich ein größeres Problem, als wenn er das Backup nicht hat. Habe ich eine Netzwerksegmentierung? Ja, dann ist halt vielleicht eine Fabrik oder eine Linie, aber nicht die ganze Firma. Ja. Alles. Habe ich mir überlegt, was sind denn meine wirklichen Assets? Ja, nicht alle Daten, die in einem Unternehmen sind, sind gleich kritisch. Ja, manche sind elementar existenziell wichtig. Die muss ich da auch anders schützen, verglichen zu anderen. Ja. Das ist das Problem. Das muss ich tun. Ich muss eigentlich ein Risikomanagement, sollte ich auf jeden Fall haben, ohne dass der Gesetzgeber das tut. Ich sollte eigentlich ein ISMS mal haben, um das zu haben. Ich sollte auch mal mir einen Pentester darüber schicken lassen, der mal sagt, habe ich denn wirklich, wo sind denn wirklich Schwachstellen, wie ich denke denn mal so ein Angreifer? Ich sollte, vorhin kam das Thema mit dem Papier und Bleistift. Das ist vielleicht gar nicht so blöd. Das Internet ist down 2 Tage. Was mache ich dann? Wie läuft denn meine Firma 2-3 Tage, wenn das so ist? Oder weiß ich denn, was ich tue? Bin der berühmte Feueralarm. Ja? Laufe ich zur richtigen Tür hinaus? Das muss ich auch proben. Alles das sollte ich aus der Sicht Cybersecurity, und ich glaube, sämtliche Teletrust-Mitglieder würden mir da zustimmen, sowieso tun.
Ja? Also meine Zustimmung hast du zu 100%. Und ja, ich glaube auch, die anderen Teletrust-Mitglieder sind auf jeden Fall.
Ich glaube, was auch wichtig ist, man muss einfach das Thema Cybersecurity ehrlicherweise in seinem Business Case mit einrechnen. Das BSI sagt, 20% der IT-Kosten sollten für Cybersecurity ausgeben als Daumenwert. Ich höre verschiedene, je nach Podiumsdiskussion, denen ich folge. In Deutschland liegen wir wohl so zwischen 5 und 10%. Und Amerika offiziell ist wohl eher so in der Ecke 20%. Ich muss es einfach einplanen. Ich vergleiche das auch mit dem Auto, weil wir vom Auto vorhin gesprochen haben. Da ist auch ein Airbag drin. Ich habe den Airbag in meinem Auto noch nie gesehen. Der wird da schon da sein. Gott sei Dank habe ich ihn nie gebraucht.
Ich hoffe, es bleibt so, dass du ihn nicht brauchst, aber dass er da ist, auf jeden Fall, ja.
Ja, aber natürlich hat dann der Autohersteller die Kosten für diesen Airbag mit eingeplant in seinem Business Case und berechnet. Und ja, haben sie das am Anfang freiwillig gemacht, einen Sicherheitsgurt einzubauen? Nein, auch da kam ein Gesetz und gesagt, du musst jetzt mal und so weiter und so fort. Und irgendwann war das ein Zusatzfeature und warum habe ich denn nicht hinten noch 5 Seiten Airbags etc., die mittlerweile ja nicht gesetzlich vorgegeben sind, aber trotzdem sind sie da mit drin. Also ich glaube, dass durchaus mein Gesetzgeber durchaus mal einen Anstoß geben kann, der dann durchaus hilft. Aber der Grund für ein Airbag ist, dass ich durch die Scheibe fliege.
Oder dann bestenfalls nicht.
Oder nicht.
Ja, ja. Nein, das ist ein guter Ansatz. Mir fällt gerade nur in dem Moment ein, wer ihn noch nicht kennt, es gab eine Sendung, Der siebte Sinn, wo über den Verkehr, den Straßenverkehr, eben verschiedene Geschichten erzählt werden. Und da gibt es auch eine zum Thema des Gurtes. Das aber nur als kleine Anekdote am Rande. Derjenige, der da mehr wissen will, kann sich das schnell eher suchen im Internet. Das finde ich aber einen guten Ansatz von dir zu sagen, naja, letztendlich geht es ja darum, sich zu schützen, den Einbrecher außen vor zu lassen und deswegen Maßnahmen zu machen. Und ja, dass es eine Pflicht dazu gibt, hilft jetzt vielleicht auch, das Ganze nochmal anders im Unternehmen zu priorisieren. Vielleicht auch diejenigen, die das schon machen wollten. Du hast eben den IT-Leiter schon mal zitiert als Position, da auch nochmal Rückendeckung zu geben, weil auch das kenne ich durchaus, dass die IT im Unternehmen dort schon die nächsten Schritte gehen will, dann aber keine Freigaben bekommt. Und damit kriegt man vielleicht auch noch mal so ein bisschen Rückendeckung und auch die Priorisierung an der Stelle. Ich überlege gerade, wenn wir sagen, wir haben diese NIS und wir haben die verschiedenen Branchen, jetzt gibt es ja schon das Kritis-Thema in Deutschland. Hat das da eigentlich noch große Auswirkungen, die NIS 2? Oder würdest du jetzt erstmal von der Einschätzung sagen, nö, eigentlich an vielen Punkten haben wir ja schon mit der Kritisgesetzgebung zumindest die erschlagen. Ja, die werden kleiner, die sich daran halten müssen, aber wie schätzt du das ein?
Also sag mal, für den Markt Kritis, der ja sag mal über das IT-Sicherheitsgesetz und die NIS 1 schon abgedeckt ist, wird jetzt die NIS 2, wie gesagt, die Unternehmen kleiner, jetzt nicht so sonderlich große Veränderungen haben, weil die sind ja schon reguliert. Ja, also das geht natürlich ein bisschen weiter. Klar, Lieferanten habe ich genannt, kleinere Firmen etc. Aber das ist dann die Branche, wo der Gesetzgeber ja schon frühzeitig was getan hat. Ja, also Automobilindustrie haben auch gesagt, auch wo frühzeitig schon was,
ja, absolut.
Was passiert. Und das wird sicherlich sein. Was sicherlich gut ist, dass alle diese Richtlinien über Europa kommen, dass es also nicht jedes Land irgendwas selber macht. Man muss sich vorstellen, wir sind ja im Anlagenbau, Industrieanlagen, die ja vom Export leben. Wird ja in jedem Land irgendwas anderes. Natürlich wird es einzelne Ländergesetze geben, aber die schon unter dem Dach von NIS 2 oder Cyber Resilience Act etc. ist. Also da kann man jetzt nur hoffen, dass die lokalen Gesetze da nicht massiv abweichen von dem, was die EU vorhat. Das wissen wir ja noch nicht, weil diese nationalen Gesetze ja erst noch im Entstehen sind. Aber der Gedanke ist sicherlich ein gutes über den ganzen europäischen Wirtschaftsraum zu tun.
Ja, macht absolut Sinn, da bin ich komplett bei dir. Zeit rennt uns so ein bisschen dabei, das Thema ist so spannend. Ich überlege gerade, wo wir noch uns weiter darauf einschießen sollen, um so langsam Richtung Ende zu kommen. Wir hatten einmal im Vorfeld überlegt, wollen wir so ein bisschen mehr auf die, ja, welche Herausforderung ist das eigentlich? Oder auch, was wahrscheinlich für viele auch so eine Handhabe sein könnte, wie kann man sich jetzt am besten auf dieses Thema, wie können sich Unternehmen am besten auf diese neuen Regelungen einschießen? Was ist so der beste Weg? Wie würdest du jemand ans Händchen nehmen, der in diese Richtung jetzt gehen letztendlich muss? Aber wir haben ja schon gesagt, das Müssen ist ja eigentlich nur der gesetzliche Zweck, aber eigentlich gehen sollte, einfach um sich besser schützen zu können.
Gut, ich könnte jetzt einen Sales-Pitch daraus machen und sagen, ja, einfach 5 Millisekunden anrufen. Mache ich jetzt mal nicht. Nein, ich glaube, was wichtig ist, ist, man muss das, dieses Thema Cybersecurity wie ein Marathon anschauen. Das ist, oder ein Prozess, je nachdem, wie man es sieht. Das ist nicht, was ich einmal gemacht habe und dann ist es vorbei. Ich habe einen Zaun gemacht und dann steht der Zaun und fertig ist. Mhm. So wird es nicht sein. Das wird nicht weggehen. Die Digitalisierung wird weitergehen. Es wird mehr Modelle geben, künstliche Intelligenz, die auf Daten, ihre ganze Grundlage auf die Daten sehen. Das Thema Datensouveränität ist für Unternehmen ganz wichtig. Ich will ja das Kern-Know-how nicht verlieren. Ich will selber noch Herr meiner Daten sein. Das, wenn ich das erhalten will, muss ich es als Marathon sehen. Ich muss es, ob ich will oder nicht, in meinen Businessplan mit einrechnen. Ja, der Fachkräftemangel wird es nicht leichter machen. Es wird dafür wird es wahrscheinlich Firmen geben, die ich einfach Beratungsfirmen, externe Managed Service Partner, Beratungsfirmen, Produkt, die ich nutzen werde, die mir auch berät, weil meine Kernkompetenz als Industriefirma ist, ich produziere irgendwas. Das ist meine Kernkompetenz, das habe ich die Firma gebaut. Ja. Ich bin ja nicht als Firma gestartet worden, weil ich ein IT-Experte bin. Aber IT spielt rein. Wenn ich es nicht selber kann, brauche ich Partner, die mir helfen, diesen Prozess zu machen. Der Weg zurück ist auch keine. Ich höre jetzt auf mit der Digitalisierung und sehen wir auch noch. Ja, also auch das sehen wir. Also die Produktion ist noch getrennt. Ja, Produktion ist getrennt und IT, weil die Produktion wird nur lahmgelegt, weil irgendeiner auf einer E-Mail auf irgendeinen Trojaner geklickt hat und dann hatte ich die Ransomware im Haus und dann steht die Produktion. Ja, kam ja von der E-Mail. Und dann weiß man aber auch, in jeder Produktion stehen dann doch irgendwelche Wi-Fi-Router rum, irgendwelche USB-Sticks, die da kursieren. Wir haben vorher gesagt, dass irgendwelche Patches nicht zugemacht wurden, etc. Diese sogenannte Schatten-IT, die keiner zugibt, die es aber natürlich trotzdem gibt und brauche ich nur mit unserem Pentest, dann spreche die da auch regelmäßig dann auch finden. Ist ja nicht so, ich bin ja AirGap, meine Produktion ist ja getrennt davon. Faktisch ist es ja nicht so. Und deswegen wird die Digitalisierung zunehmen, die Vernetzung wird zunehmen. Und je besser ich das aktiv auf dem Schirm habe, versuche zu managen, entweder selbst, ja, große Konzerne können selber, machen aber auch ganz viele große Beratungshäuser, die bei den großen DAX-Konzernen genau diesen Job machen. Das wird da auch so sein. Es wird auch so sein müssen. Und ich glaube aber auch, das kann durchaus, also man kann es als Burden sehen, also mein Englisch, man kann es aber auch als Chance sehen, weil ich über diese Lieferkette einfach meinem Kunden anbiete, ich habe hier für dich ein Produkt, das ich nach bestem Wissen security-mäßig designt habe, nach dem Security-Flow etc. Du kannst natürlich vielleicht irgendwas aus Fernost nehmen, wo du nicht genau weißt, was da gemacht, welchen Richtlinien es gemacht ist, etc. Aber wenn halt diese Komponente als Einfalltor eines Hackerdienst, dann hast du vielleicht an der falschen Ecke gespart. Also man kann das durchaus ja als, man kann das rumdrehen und sagen, es ist ein Burden, kostet und so weiter. Man kann es aber auch positiv sehen, weil natürlich alle Art von Prozessen helfen, meine Produkte besser zu machen. Weniger Sicherheitslücken zu haben und.
Letztendlich als USP auch. Macht für mich durchaus Sinn, weil ich glaube ja auch, umso mehr Daten wir haben, umso mehr Abhängigkeiten wir haben zu den ganzen digitalen Diensten, umso wichtiger ist ja das Thema Vertrauen, ne? Und dass man eben auch weiß, das, was da im Hintergrund läuft, ist eben, wie hast du es schön gesagt, nach bestem Wissen und Gewissen und auch nach gewissen Vorgaben aufgebaut worden. Das hilft auf jeden Fall, sich auch weiter in die Richtung bewegen zu können.
Ne? Man darf ja auch nicht vergessen, dass ein Gedanke auch der EU-Gesetzgebung ja auch ist, auch den Privathaushalt zu schützen. Also diese ganzen Home-Appliances, die ich da zusammenkaufe, wo nicht klar ist, ob die in 5 Jahren noch, was das überhaupt für eine Firma ist, ob die in 5 Jahren noch einen Patch hat oder was weiß ich was alles. Also das sind ja auch Dinge im Einsatz in jedem Haushalt, wo die EU sagt, also das ist für jeden einzelnen Bürger ein Problem. Wir brauchen da ein anderes Qualitätsziel. Es ist natürlich, so ein Home Appliance ist was anderes als eine Robotermaschine, die in der Fertigung steht. Das ist natürlich schon klar. Und deswegen gibt es da auch sicherlich andere Richtlinien, auch was die Qualitätskontrolle angeht. Das kann man ja natürlich überhaupt nicht vergleichen, was für Qualitätsaufwand getrieben wird in der Industrie für eine Maschine versus irgend so ein Appliance, das ich aus China gekauft habe.
Ja, aber letztendlich, auch wenn da ein großer Unterschied besteht, gibt es ja genug Beispiele, auch dass ja dann hinterher einzelne Geräte für eine DDoS-Attacke oder für andere Angriffe wiederum missbraucht werden, weil da geht es ja dann darum, ich brauche eine große Anzahl und umso einfach ich sie erreichen kann und für mich missbrauchen kann, umso größer ist ja meine Macht als Böser dann wieder. Ne? Also insoweit.
Dem Hacker ist das alles egal und der Hacker sucht nach dem schwächsten Glied in der Kette und das wird er nutzen. Der wird nach den offenen Port suchen, der wird nicht nach den nicht gepatchten Systemen gehen, der wird USB-Sticks einsetzen, die kompromittiert sind, der wird E-Mails einsetzen und da wissen wir auch, 5-10% der Mitarbeiter klicken dann doch auf eine E-Mail, egal wie oft es geschult wurde etc. Das ist das, was Hacker machen. Die suchen sich den einfachsten Weg aus, dann schauen sie sich, was da für Assets in der Firma sind, dann schauen sie, dass sie diese Assets entsprechend zu Geld machen können. Und dann fangen sie an Richtung Verschlüsselung etc. Und ja, wir müssen auch, das dürfen wir auch nicht vergessen, das Geschäft ist sehr profitabel. Das heißt, es werden Riesenumsätze gemacht. Aus daher muss man auch, und das hat man noch nicht gesagt, das wäre, glaube ich, zum Abschluss wichtig, damit haben die Hacker, die Professionalisierung der Hacker wird weiter zunehmen, weil sie einfach damit Geld machen und mit diesem Geld natürlich über sophisticated, halb englisches Wort, angreifen können. Also neben Fachkräftemangel, Digitalisierung und so weiter, darf man nicht vergessen, dass der Angreifer besser wird.
Normalerweise finde ich, ist ja Kreativität etwas sehr Positives. Leider muss man schon auch den Hackern zugutehalten, die sind sehr kreativ darin, neue Wege zu finden und eben irgendeinen Weg zu finden, um dann hinterher doch darüber ihren Markt entsprechend wachsen zu lassen. Insofern.
Ja, mittlerweile ist es ja so, dass die teilweise sogar eine Hotline-Service haben, wo man anrufen kann und die helfen einem, ein Bitcoin-Konto aufzumachen, damit man bequem das Geld überweisen kann. Also wie so ein 080-Hotline-Service.
Ja, das klingt fast sympathisch, aber wir belassen es mal bei dem fast. Genau.
Das kommentiere ich nicht.
Nein, musst du nicht. Ja, manchmal muss man bei dem ganzen Ernst auch mal schmunzeln dürfen. Genau. Super. Ich glaube, wir haben einen guten Ritt gemacht. Einmal eben zum Thema, was ist das Besondere der Industrieanlagen, dass sie eben ja natürlich einen ganz anderen Lebenszyklus haben, von der Entwicklung über die Zeit, die sie im Unternehmen natürlich ihren Beitrag leisten soll. Wir haben so ein bisschen beleuchtet, dass der Gesetzgeber hier durch die NIS 2 nochmal neue Richtlinien gibt. Ich fand für mich jetzt gerade nochmal ganz spannend, eben auch die Sichtweise zu sagen, hey, das ist ja auch für uns als Exportnation, gerade auch als europäische Gesetzgebung auch letztendlich sehr gut, weil wir damit einfach sicherstellen können, dort ja eher als USP das zu sehen und nicht nur als reine, oh mein Gott, wir müssen jetzt. Das finde ich persönlich tatsächlich gerade nochmal einen sehr schönen Aspekt, den ich für mich mitnehmen kann. Und wir haben natürlich klar auch nochmal gesagt, dass es ja im Ersten gar nicht zwingend darum geht, dem Gesetzgeber Genüge zu tun, sondern eigentlich zu gucken, dass man sich schützt und dass man seine entsprechenden Maßnahmen umsetzt, um den sehr kreativen Hackern nicht ins Netz zu gehen. Also insoweit, glaube ich, haben wir schon einen ganz großen Bogen gemacht. Wäre vielleicht so als letzte Frage, eher so als offene Frage für dich, was wäre ein Punkt, wo du sagst, das sollten wir dem Zuhörer unbedingt noch mitgeben? Oder glaubst du, wir haben ihm jetzt mal so einen kleinen Abriss gegeben und können ihn damit zumindest mal aus diesem Podcast entlassen?
Ja, ich glaube, dass die Hauptsache ist, Cybersecurity ist und muss Chefsache sein. Ich muss Gelder bereitstellen im Rahmen meines Business Cases, ob es jetzt operativ oder Herstellung von Maschinen etc. ist. Ich glaube, man sollte sich nicht davor scheuen, Experten dazu zu ziehen, die einem helfen, speziell seine Risiken entsprechend einzuschätzen und dann geleitet die richtigen Investitionen und Schlüsse für sein eigenes Unternehmen zu machen. Und das ist natürlich je nach Unternehmen deutlich unterschiedlich.
Absolut, ja. Prima. Vielen Dank. Ich danke dir, Frank, für den tollen Austausch. Und sollte der ein oder andere hier nochmal Wünsche haben für den Podcast oder einfach auch Hinweise, Kritik, natürlich nur positive, gerne auch an info@teletrust.de. Und dann versuchen wir das natürlich auch zukünftig mit einfließen zu lassen. Ansonsten, genau, vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Abend, morgen, wann auch immer Sie uns gerade hören. Und herzliche Grüße, Carsten Vossel. Tschüss.
Vielen Dank.